Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Hitzefrei. Es ist Sommer. Hier in München ist der Himmel herrlich blau, die Sonne scheint, die Nächte sind kühl genug, um zu erfrischen, die frühen Morgenstunden sind ein Traum, durch die Wohnung geht ein leiser Sommerwind, Sommeridylle also. Mir ist schon klar, so ungetrübt lässt sich Sommer eigentlich nicht mehr beschreiben, gerade aber ist es so und das ist schön. Sogar in Bayern sind endlich bald Ferien, der Countdown läuft, Zeit wird's für die Freigeistern Sommeredition. Auch die ist nahezu ungetrübt. Mir war, mir ist danach. Vielleicht liegt das an Sommerglück, am Glück. Jedenfalls habe ich für euch den Bücherkoffer gepackt mit Bilder- und Gedichtbüchern, mit Kinderbüchern, Jugendromanen für kleine, nicht mehr so kleine, fast große, große, am besten ganz oft für alle. Und Lena Winkel legt zwei Comic-Kostbarkeiten obendrauf. Ihr findet Geschichten und Bilder voller Abenteuer, manchmal Aufgaben, manchmal Magie und, wie es sich für Freigeistern hitzefrei gehört, voller Freiheit. Geistreich sind die Bücher natürlich auch, witzig, spannend, rätselhaft, zum drin versinken, abheben, losfliegen und vor allem zum immer wieder ankommen. Da trifft sich ja das Reisen und das Lesen aufs Schönste. Ich glaube also, ihr könnt euch freuen. Ich hoffe, ihr macht das und findet was für euren Sommer. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Los geht's mit einem Bilderbuch. Mathilda, von der Liebe und Klugheit einer Gans heißt es, geschrieben hat Beate Theresa Hanecker, illustriert hat Susanne Bathory. Es ist im Herder Verlag erschienen, für Kinder ab 3 Jahren. Ich würde sagen, es ist eine typische Beate Hanecker Geschichte. Poetisch und zärtlich, voller Witz und Weisheit, die da heißt in diesem Fall, mach dein Ding und lass dir von den anderen nicht reinquatschen oder eben wie hier reinquaken. Die Gans Mathilda macht das. Sie watschelt schon ihres Namens wegen aus der Reihe. Die anderen Gänse heißen in fröhlicher, sattsam bekannter Alliterationsmanier Gustav, Gesa, Gero, Gitta, Greta. Mathilda heißt Mathilda. Und als die Zeit des Nestbauens beginnt, schert sie schon wieder aus. Am Ufer auf der Wiese brüten kann jede Gans. Mathilda hat wortwörtlich Höheres im Sinn. Was? Das lest ihr am besten selber nach, was dann passiert. Auch nur so viel vielleicht noch vorab, damit ihr wisst, mit wem ihr es da zu tun bekommt. Mathilda legt 3 wunderschöne Eier. Sie sind alle weiß mit winzigen hellbraunen Sprenkeln und sie beschließt, alle ihre Küken Fred zu nennen. Denn Fred ist der beste Name für ein Gänsekind, findet Mathilda. Und darauf kommt es schließlich an. Sommerzeit ist Reisezeit. Wie wär's mit einem großen Sprung über den großen Teich? Herzlich willkommen im Amerika der 1950er Jahre. Herzlich willkommen bei Abracadabra in der Sullivan Street. Eine wirklich wahre Geschichte von Masha Kaleko, erschienen bei DTV. Aus dem Englischen, nachgedichtet von Uwe Michael Gutschein, für Kinder ab 5 Jahren, illustriert hat Thomas Müller. Das Langgedicht in 5 Kapiteln ist ein Fundstück aus dem Nachlass von Masha Kaleko. Wie die meisten ihrer Kindergedichte hat sie es im Exil in New York geschrieben. Hier setzt sie der Stadt ein Denkmal, vor allem aber feiert und befeuert sie die Fabulierlust von Kindern. Im Zentrum stehen die Geschwister Judy und Pete. Sie wohnen in der Sullivan Street. Multikulti, Nonkonformismus, Toleranz sind gesetzt. In der Selbstverständlichkeit ist das heute übrigens geradezu berauschend. Die Nachbarn Lebenskünstler. Der Alltag ein Abenteuer. Erst recht, als Pete die ohnehin strotzende Wirklichkeit aus Versehen aufmotzt und den Musikervater zum Zauberer erklärt. Und nun? Köstliches Chaos nimmt seinen Lauf. Die Kinder in der Klasse wollen natürlich mehr wissen. Die Lehrerin ruft zu Hause an. Der Vater spielt zum Glück mit. Kleine Erkenntnis am Wegesrand. Versprecher, Missverständnisse oder womöglich Lügen ergeben oft die dollsten Geschichten. Unglaublich, was Sprache alles kann, oder? Der Übersetzer und Lyriker Uwe Michael Gutschan hat behende nachgedichtet, auch wenn zuweilen die kalekosche Sprachfertigkeit und Eleganz mir zumindest fehlen. Erklärungen schwieriger Worte am Ende jedes Kapitels mischen zudem eine ordentliche Portion Pädagogik in die Poesie. Ich habe mich gefragt, braucht es das wirklich? Aber da sind ja die Bilder von Thomas Müller, Illustrator und Professor an der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst Leipzig. Und die sind das eigentliche Spektakel. Wolkenkratzer-Marktszenen, Großstadtfeeling, Straßenlärm in Knallfarben draußen, drinnen Pastellküche, Stoffdekor, Lampenschirme der Golden 50s. Die Reise in die Metropole wird zu stilvollen Zeitreise. Die legendären gelben Taxis sorgen fürs Tempo. Der Querschnitt durchs Wohnhaus in der Sullivan Street wird zur Bühne. Im Wechsel aus ganzseitigen Porträts, Stadtansichten und kurzweiligen Panels entsteht ein eigener visueller Sound. Und das ist nicht nur eine famose Antwort auf die Fabulierlust einer großen Dichterin. Es ist vor allem ein unvergesslicher Türöffner für Kinder in die Welt der Poesie. Ich bleibe dabei bei Gedichtbilderbüchern oder umgekehrt bei Bildergedichtbüchern, denn ihr wisst ja, die Lyrik liegt mir sehr am Herzen, gerade jetzt wieder in Zeiten, in denen allen Ernstes immer noch debattiert wird, warum Kinder immer weniger lesen. Dabei sollte die Zeit des Redens nun wirklich vorbei sein. Es wird höchste Zeit, was zu tun. Das geht mit Lyrik besonders gut, denn Kinder lieben Gedichte. Die sind meistens kurz. Was sich reimt, geht auf und macht Spaß. Zungenbrecher reißen zügig und zuverlässig mit. Und auf vieldeutige Sprachbilder können sich alle einen eigenen Reim machen. Wer derart mit Sprache spielt, wird automatisch schlauer, fantasievoller, aufmerksamer. Das ist eine gute Nachricht. Eine weitere kommt dazu. In diesem ersten halben Jahr 2026 sind etliche Gedichtbände für ein junges Publikum erschienen. Einige habe ich bei Freigeistern vorgestellt. Fast scheint es, als sei das ein Trend, und das ist dann doch bemerkenswert. Schließlich hat es die Poesie auf dem Buchmarkt schwer, weil angeblich was für alte Leute, zu kompliziert, unnötig obendrein. Werch ein Irrtum, würde Ernst Jandl sagen. Und wenn dann, wie auch bei diesem Buch, eigenwillig kunstvolle Illustrationen dazukommen, ist das ideale Paket geschnürt für spielerische Leseförderung voller Kreativität und Selbstermächtigung. Ihr fragt jetzt zu Recht, welches Buch? Es heißt »Meine Welt ist ein Gedicht«. Es ist gerade bei Kunstanstifter erschienen für Kinder ab 6 Jahren. Einmal mehr ist schon der Verlagsname Programm. Die Gedichte von Heike Nieder und die Illustrationen von Martina Walter stecken aufs Schönste und Überraschendste tatsächlich zur Kunst an. Schon das Buchkonzept macht vorbildlich vor, wie man Kinder ins Buchboot holt. Heike Nieder hat Kinder aus fast aller Welt befragt. Sie wollte wissen, was Kinder träumen, fürchten, hoffen, um daraus dann Gedichte zu schreiben. dass die dann Kinder automatisch etwas angehen, dass sie sie betreffen, vielleicht auch treffen, ganz sicher ansprechen und erst recht so viel vorweg berühren und begeistern werden, liegt in der Natur des Entstehungsprozesses dieses besonderen Buches. 17 Kinder aus Brasilien, Dänemark, Kambodscha, Russland und vielen anderen Ländern haben mitgemacht. Ihre Namen, ihr Alter, ihre Herkunft sind am Anfang des Buches aufgelistet. Fragen und Antworten stehen am Ende des Buches. Dazwischen ist der Hauptteil ein Gedanken- und Gefühlsspiel erster Güte in 22 Gedichten. Kinderantworten werden zu Sprungbrettern für Kindergedichte. Besonders beeindruckt, was Heike Nieder aus diesen Denkanstößen macht. Man darf also auch ein bisschen in die Werkstatt der Dichterin schauen, in ihren Kopf. Auch das ist etwas sehr Besonderes. Auf die Frage, was war der schönste Tag deines Lebens, hat die 5-jährige Josephine aus Belgien geantwortet, immer heute. Heike Nieder macht daraus, eins ist gesetzt, was zählt, ist jetzt. Die Frage, was ist dein größter Wunsch, beantwortet Hugo, 8 Jahre aus Lettland, so. Mein Wunsch wäre es, ins All zu fliegen. Daraus ist das Gedicht entstanden, Milchschaumstraße. Drehe ich mein Raumschiff, gibt's ein fettes Schaumriff. Spätestens hier kommen die tatsächlich kongenialen Illustrationen von Martina Walter ins Spiel. Die hat schon mit Cover und Rückseite einen herausragenden Rahmen geschaffen. Auf dem Cover sehen wir ein Kind von vorn. Es schaut uns alle direkt an. Es holt auch uns alle ins Boot. Auf der Rückseite sehen wir dieses Kind von hinten, also Anfang und Ende. Begegnen und Abschied. Zum Gedicht Milchschaumstraße hat Martina Walter ein Kind in eine Badewanne gesetzt. Es versinkt im Schaum. Ist das nicht ein tolles Bild, eine tolle Bildübersetzung? Der Fond ist himmelmeerblau, andere Seiten sind grün, grünblau, Petrol, orange, rot, gelb hinterlegt. Kurz, die ganze Palette wird zur Kulisse, etwa wenn ein heikler Gast zu Besuch kommt. Das Hai aus dem Heikel ist dabei mit AI geschrieben. Vor fliederfarbenem Hintergrund kommt nämlich nochmal Hugo aus Lettland zur Sprache. Er hat Angst vor Haien und erzählt dazu eine sagenhafte Minigeschichte. All diese Kinderantworten stehen übrigens immer unten auf der jeweiligen Seite. Heike Nieder verwandelt Angst in Freundschaft. Oder Lotte, 10 Jahre, ebenfalls aus Lettland, glaubt, dass wir uns nach dem Tod in kleine Insekten verwandeln. Heike Nieder entwirft einen Garten Eden. Was da los ist? Die Grille grillt, die Schabe schabt, der Falter faltet, die Motte motzt. Das ist sprachspielerisch und witzig, und als sei das nicht alles schon genug, kommen zur Sprachbilderkunst noch die Künste des Layouts, der Typo und der Grafik hinzu. Nicht nur Kinder auf den Illustrationen, auch etliche Zeilen stehen Kopf. Buchstaben purzeln die Seiten hinunter. Für das 14. Gedicht Rundflug bilden die Flügel eines Storches einen Kreis. Es ist, das erfahren wir im Gedicht, Klaus Klapperstorch. Der Text wiederum ist als Viereck gesetzt. So also sieht ein Rückwärtssalto aus. Oki, 8 Jahre aus Finnland, würde einen solchen gern hinlegen, wenn er sich denn trauen würde. Das ist durchdacht und überaus anregend. Sogar das Format trifft eine eigene Aussage. Hochformatig in solidem Pappumschlag zeigt es, dieses Buch will hoch hinaus. Und das schafft es. Mit solchen Bildern, mit solchen Gedichten, die ja immer auch Geschichten erzählen, kann man vortrefflich abheben. Mit dem Kinderroman »Sie flogen einen Sommer lang« geht das natürlich erst recht. Es ist ein Sommerausflug, der an einen uralten Menschheitstraum anknüpft, nämlich zu fliegen, am besten wie ein Vogel, einfach die Arme ausbreiten und los. Der merkwürdige Junge mit dem Vogelgesicht, der eines Tages ins beschauliche Dorf flattert, hat genau das drauf. Nur die Kinder können ihn sehen. Charlotte, die sich in ihn verguckt, ihre kleine Schwester Emma, nach und nach auch die anderen Kinder aus der Klasse. Der Junge bringt den Kindern das Fliegen bei. Was für ein Geheimnis vor den Erwachsenen, was für ein Abenteuer. Und so ist es auch. Es geht um Kindheit und Kinderglück, Freundschaft, große Freiheit, Ausflüge eben bis ans Meer. Alles ist plötzlich möglich. Man muss nur daran glauben, Kinder können das. Sie flogen einen Sommer lang. Aber alles hat seinen Preis. Streit liegt in der Luft. Wer hat das Sagen? Wer gehört dazu? Eine Entscheidung muss her. 1962 erschien der Roman von Penelope Farmer. Gerade ist er bei Insel im Surkamp Verlag wieder erschienen für LeserInnen ab 9 Jahren. Dieser Klassiker der Kinderliteratur mit Peter Pan-Qualität wurde neu übersetzt von Claudia Feldmann und von Barbara Jelin wild wundersam illustriert. Die Freiheit des Ungewissen liegt auch in den Bildern, sie liegt schon in der Technik des Aquarellierens. Die Kunst der atmosphärischen Andeutung, die Barbara Jelin so beherrscht wie kaum eine andere, führt es erst recht vor. Man kann in diesen Bildern versinken, um dann abzuheben und loszufliegen, wohin der Wind auch immer trägt. Denn nicht zuletzt gilt, die Gedanken sind frei. Und das ist kostbar. Bis heute. Immer. Apropos Fliegen. Das geht doch gar nicht, sagen die Realisten unter uns. Durch Wände gehen, wer es glaubt, wird selig. Und ja, das stimmt. Im neuen Kinderbuch von Walia Zink geht ohne Wunder jedenfalls gar nichts. Wann das Wunder, der Sommer der flüsternden Wände, ist gerade bei Fischer Sauerländer erschienen für LeserInnen ab 10 Jahren. Es beginnt mit einem Klassiker der Kinderliteratur. Die Protagonistin muss die Sommerferien bei einem Anverwandten verbringen, weil die Eltern A. keine Zeit haben, die Mutter, und B. weil der Vater in die Ferne gezogen ist. Also Familienchaos. Und wer muss dran glauben, wissen wir. Immerhin hat Torfheim, wohin es Wanda verschlägt, einen eigenen Bahnhof, aber sonst Oberödnis. Ausgerechnet hier bei ihrem Erfinderonkel Henry muss Wanda ihre Ferien verbringen. Das kann ja heiter werden und das wird es, denn Walia Zink kann das besonders gut. Realität mit Magie verweben, dunkle Familien und andere Geheimnisse mit Freundschaft und Happy End. In dem Fall winkt eine riesengroße Sause. Zuvor aber ist Onkel Henry spurlos verschwunden. Am Bahnhof wird Wanda von ihren Großeltern in Empfang genommen. Die betreiben, um ihre Rente aufzupolieren, eine Hundepension. Und das ist schon mal toll, denn wo Hunde sind, liegt das Glück meistens auf der Straße. Diese Geschichte strotzt vor Einfällen, Spannung und viel Gefühl. Mit dabei sind miese Ideenklauer und gierige Immobilienhaie, außerdem Wandas neue Freundin Aydin, die sie zum Glück noch auf der Fahrt im Zug kennengelernt hat. Nebst Aydins Großfamilie. Unter anderem hat sie einen ausgesprochen schnuckeligen älteren Bruder. Oma, Opa, Onkel, Mama und Papa, alle machen mit, bis aufgeht. Wandas Wunder, der Sommer der flüsternden Wände, ist ein wundervolles Sommerabenteuer. Einmal Nordsee und zurück könnte der neue Kinderroman von Christian Linker heißen. Stattdessen heißt er Fische sind scheiße. Das Buch ist bei DTV erschienen für LeserInnen ab 10 Jahren und es ist ein echter Coup. Es geht um viel, um Kinderglück und Kinderelend, um Versagen der Erwachsenen, aber auch um Zusammenhalt und Hoffnung. Und auch hier spielt ein Hund eine Hauptrolle. Das Ganze ist sehr raffiniert erzählt. Unser Held, und das wird er wirklich werden, Till nämlich, 11 Jahre alt, liegt im Krankenhaus. Er hat einen Hund entführt und musste vor der Polizei abhauen. Wobei eins, eigentlich ist Hund Flocke ja sein Hund. So gesehen kann Till ihn schlecht entführt haben. Was also ist passiert? Das führt zum Wobei 2. Flocke lebt inzwischen nur deswegen bei der Familie Gültekin, weil Till in eine Jugendhilfeeinrichtung musste, nein, eher durfte. In der Villa Lotta geht es ihm besser als bei seinem Vater. Dort freundet sich Till mit Pavel an, die beiden Jungs planen die Flocke-Rückholaktion. Die führt sie bis zur Nordsee. Es sind schließlich Sommerferien und die Gültekins fahren ans Meer, Till und Pavel hinterher. Das ist spannend und berührend, ein Auf und Ab wie die Wellen der Nordsee. Stürmisch in vielerlei Hinsicht wird's auch. Zum Glück hat Till das alles aufgeschrieben. Fische sind scheiße, kann sein, doch diese Geschichte über gute und nicht so gute Väter und Pläne, über gute Freunde, über Fürsorge, füreinander Dasein und Rettung ist Gold.
Liebe Hitzefreigeister, da liegt man also im überhitzten Dachgeschoss. Es ist schon die dritte Hitzewelle dieses Jahr. Man darbt und fragt sich, wird es je wieder besser? Nun ja, leider ist die Antwort nein, wahrscheinlich nicht. Es wird, um Jakob Krakel zu zitieren, alles nur immer noch schlimmer. Es wird wahrscheinlich ziemlich hart. Hart, aber vielleicht nicht hoffnungslos. Zumindest darauf kann man ja hoffen. Und dabei hilft der wunderbare Kindercomic Alles auf Anfang, geschrieben von Volker Schmidt und gezeichnet von Mariam Ben-Arab, erschienen im Kibitz Verlag. Denn dieser Comic spielt in eben jener Worst-Case-Zukunft, in der das Mädchen Elia zusammen mit ihrer Mutantenratte Momo durch eine versandete Ödnis streift, auf der Suche nach brauchbarem Müll und Pflanzensamen. Ihre Familie, eine zusammengewürfelte Truppe aus Außenseitern, gibt alles, um in der Wüste aus Schutt ihre kleine Oase am Leben zu erhalten und das verseuchte Regenwasser zu reinigen. Zumindest die Nächte sind schön. Und die Kinder wundern sich darüber, wie frühere Generationen ihre eigene Umwelt eigentlich derart zerstören konnten. Wussten sie es denn nicht? Das Unglaubliche, sie wussten es. Und warum haben sie nichts getan? Ben-Arab erzeugt durch ihre Zeichnung einen unglaublichen Sog. Der Comic hat einen fantastischen Lesefluss, ein durchgehend dynamisches Paneling, die Farben sind super ausbalanciert und das muss man wirklich erstmal hinkriegen in all dem wüsten Braun-Grau. Dabei ist die Heldin fast schon klassisch knollennasig designt in bester Asterix-Tradition. Ben-Arab bezieht sich also auf bestehende Abenteuer-Comic-Konventionen und gibt ihnen gleichzeitig durch eine beiläufige Vielfalt ihrer Charakterdesigns und Castings den dringend notwendigen Pep. Das sieht alles so verdächtig locker und gut gelaunt aus, das kann nur heißen, das war locker richtig viel Arbeit. Also Chapeau. Es macht sehr viel Freude, sich das anzuschauen. Elias Expedition führen sie schließlich zunehmend in Gebiete, die sie eigentlich nicht betreten soll. Nachdem sich der Plot damit nach und nach mehr hin zu seinen Biopunk-Themen hin öffnet und Elia mehr über ihre Herkunft erfährt, wird im letzten Drittel dann leider doch noch ziemlich viel gekämpft, worauf ich hiermit zumindest hinweisen möchte, da ich als Softie natürlich einfach gerne weiter stressfrei in der Wüste philosophiert hätte. Trotzdem bleibt Alles auf Anfang ein sehr berührender Comic, der kindliche wie erwachsene Zukunftssorgen ernst nimmt, vor allem nicht schönredet und gerade dadurch daran erinnert, dass es immer irgendwie weitergeht.
Was passt noch in den Sommer? Was passt noch zum Reisen und zum Verreisen? Hotels. Denn das sind beliebte Motive und als Kulisse haben sie Literatur und Filmgeschichte geschrieben. Hotels sind Orte mit Klassikerpotenzial. Man denke etwa an Menschen im Hotel von Vicky Baum. Und wahrscheinlich hat jede und jeder von uns eigene Bilder im Kopf. Von langen Gängen mit edlen Teppichen oder simpler Auslegware, von prächtigen Treppenhäusern, alten Lüstern, knarrenden Stufen, vom Geschirrklappern und Kaffeeduft im Frühstücksraum, den Duft von frisch gebackenen Brötchen nicht zu vergessen. Hotels sind voller Stimmen und Stimmungen. Hotels sind voller Begegnungen und Geschichten. Hotels sind zu Hause auf Zeit mit eigenem Charme und wechselndem Personal. Sie bieten Erfahrungen sozusagen auf dem Sprung aus vielen Perspektiven. Eine weitere Perspektive liefert nun der Kinderroman Sommer am Rande der Welt von Julia Willmann mit Bildern von Jens Rasmus, erschienen im Peter Hammer Verlag für LeserInnen ab 9 Jahren. Dieses Buch hat alles, was gute Kinderliteratur überhaupt gute Literatur braucht. da ist der Ort, das Strandhotel Pia am Rande des kleinen Inseldörfchens. Da ist eine drohende Katastrophe. Als vom Hotelschild der erste Buchstabe runterfällt, ist das mehr als symbolisch. Es ist symptomatisch. Es kommen einfach keine Gäste mehr. Aus dem Strandhotel Pia wird ein Randhotel Pia, ein Hotel am Rande des Ruins. Der ohnehin verregnete Sommer wird also immer grauer und kälter und wolkenverhangener und düsterer. Nicht einmal mehr die Trostmarmeladenbrote von Adelheid, Hotelköchin und gute Seele helfen weiter. Und so ist da ein sehr unglücklicher Hoteldirektor, aber da ist auch seine wild entschlossene Tochter mit ihren quietschgelben Gummistiefeln. Betonung auf quietsch, als würden sie sprechen. Das tun sie auch. Sie sprechen Mut zu und ganz sicher helfen sie Juno auf die Sprünge. Denn nach dem Motto, schlimmer geht immer, taucht eine hartherzig sture Finanzbeamtin auf, die fordert immense Steuernachzahlungen ein und damit scheint es nun endgültig aus zu sein mit dem Hotel. Aber Juno läuft zu Höchstform auf. Sie weiß, neue Gäste müssen her. Und was für welche? Es sind allesamt am Randsteher, irgendwie Versehrte, die Juno aufgabelt und ins Hotel aufnimmt. Fred zum Beispiel den Landstreicher und Meisterrasierer, wie sich rausstellt. Oder die alten Zwillingsschwestern, von denen eine ihr Gedächtnis verliert. Glitzerdamen mit Riemchenschuhen, Musikerinnen, denen niemand mehr zuhören will. Dabei zaubern sie Klanggold in die Welt. Da ist auch Junos neuer Klassenkamerad Benne, der plötzlich weg ist, aber eben auch eine eigene Geschichte mitbringt. Nicht zu vergessen das sprechende Huhn Salpeter. Sie alle und noch viel mehr werden zusammen helfen und das Hotel in vielerlei Hinsicht wieder zum Strahlen bringen, zum Leuchten. Wie? Das müsst ihr unbedingt nachlesen. So viel nur noch als Versprechen. Dann scheint auch wieder die Sonne. Was schwer war, wird leicht. Betreten, erbeten heißt eines der Kapitel. Das gilt erst recht für diese von Julia Willmann so sorgsam wunderschön erzählte und von Jens Rasmus adäquat wunderschön illustrierte, vom Winde verwehte Sommer Glücksgeschichte. Betreten, erbeten. Hier müsste jetzt eigentlich ein spannungsgeladener Trommelwirbel her, denn es folgt Red, der neue Comic von Josephine Mark, erschienen im Kibitz Verlag für Comic-LeserInnen und BetrachterInnen ab 12 Jahren. Am Anfang ist auch hier ein Hund. Friedwart Plüschmann heißt er. Nomen ist Omen jedenfalls, wenn die Autorin Josephine Mark heißt. Er ist ein dreibeiniger Streuner, Plappermäulchen und unermüdlicher Herzeroberer. An Rosa aber beißt er sich die Zähnchen aus. Die grimmige alte Dame fegt mit ihrem Reißigbesen alles weg, was oder wer ihr zu nahe kommt. Erinnerungen zum Beispiel oder eben Besuch, in dem Fall Notfallbesuch. Friedwart, von fiesen Waschbären verfolgt, sucht Zuflucht in Rosas Hütte mitten im Wald. Das ist eine mittelprächtige Idee, denn Rosa ist eben Rosa. Wo Friedwart ganz unhündisch schnurrt wie ein Kätzchen und sein Schwänzchen wie einen Propeller rotieren lässt, knurrt Rosa. Ganz unmenschlich, jedenfalls furchteinflößend. Sie ist, das werden wir erfahren, misstrauisch und verbittert und das mit Gründen. Vor 30 Jahren hat sie ihren Mann Red verloren. Red, rot wie Blut? Ein Unfall hieß es damals oder doch Mord? Fest steht, Friedwart ist nicht nur besonders plüschig, also kuschelig, er ist zudem ein begnadeter Schnüffler und Spurenfinder. Und selbst wenn zunächst alles dagegen spricht, werden in Red Hund Friedwart und die alte Rosa zu einem der charakteristischen, ungleichen Josephine-Mark-Paare. Wie schon Häschen und der Wolf bei Tripp und Tropf, ihr erinnert euch vielleicht. Friedwart und Rosa, Untertitel Plüschmann und Fegefrau, nehmen es mit dem inzwischen ausrangierten Kommissar auf, außerdem mit dem durchgeknallten Pathologen von damals, dem abgehalfterten Revue-Direktor und einer zwielichtigen Lady. Oder sind es zwei? Cliffhanger, das wird natürlich nicht verraten, nur so viel. Das Ganze ist irre komisch, beides unbedingt, weil voll hinreißender Annäherungs- und kriminalistischer Selbstversuche. Es ist tragikomisch, weil voller Beziehungskisten, alter Träume, Fehl- oder zumindest umgeleiteter Sehnsucht. Wie immer bei Josephine Marx strotzt der Comic vor intertextuellen Anspielungen aus Musik, Film, Literatur und Kunst. Comic-Kunst als Sample-Kunst, das ergibt eine weitere eigene Spurensuche, aber es geht auch ohne das brillant auf, denn der lakonische, punktgenaue Text, die wortkargen, aber witzigen Dialoge, die Mimik der Figuren mit 3-4 Strichen ändert sich alles. Das Tempo der Panels, die Farben, der Witz und die Wehmut, die unbedingte Aufrichtigkeit der Figuren, die abgefahrene Geschichte, Schwarz-Weiß-Malerei reicht eben nie aus, ergeben einmal mehr einen typischen Josephine Marx-Coup, ein Cold Case für heiße Sommertage. Nicola Huppertz ist eine ungewöhnliche Schriftstellerin. Sie schreibt Gedichte, sie schreibt Romane, sie schreibt Erzählungen. Ihre Texte sind voller Poesie. Ihr Markenzeichen, wenn ich das mal so schnöde sagen darf, ist alles einzubauen, was ihr wichtig ist, was sie umtreibt. Ihre Lektüren, philosophische Gedankenspiele, philosophische Texte, Musik, Poesie, Poetologie. Ob das für Jugendliche was ist? Am besten finden das Jugendliche selber raus, zum Beispiel mit dem neuen Roman von Nicola Huppertz, Tage mit B, mit B. Punkt. Das wird wichtig werden. Der Roman ist bei Tulipan erschienen, für LeserInnen ab 14 Jahren. Auch hier greift das Motiv Kinderverschickung. Auch hier wird jemand gegen den eigenen Willen in den Ferien woanders hin verfrachtet. Bernadette muss und wird den Sommer mit Simons Familie an der Elbe verbringen. Ihre Eltern brauchen dringend Urlaub von ihrer Tochter. Und weil Simons Vater Bernadettes Patenonkel ist, kommt sie unter die familiären Fittiche. Bernadette ist anders als alle anderen. Sie isst kaum was, schläft auf dem Boden, schreibt ihre Gedanken in ein Heft, liest schwierige Bücher, gilt selbst als überaus schwierig. B. oder B., wie sie genannt werden will, hat ihren Vornamen auf einen Buchstaben eingedampft. Als könne sie sich so die Welt, die anderen, die ganzen Erwartungen vom Leib halten und sie selbst sein, konzentriert, kompromisslos, pur. Simon ist verwirrt und angezogen zugleich. Mit Ungewöhnlichem kennt er sich aus. Er selbst sammelt und beobachtet Käfer, auch nicht gerade Hobby Nummer 1 für einen 15-Jährigen. B. erinnert sich daran. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander. Sie lernen sich vorsichtig kennen. Und wie auf einem anderen Planeten toben derweil Simons kleine Schwester, Sonnenschein und Dauerumarmerin und ihr neuer Ferienfreund durch die Wiesen, durch die Geschichte. Der Unterschied zwischen dem kleinen Mädchen und der jungen Frau könnte größer kaum sein. B. hält alle und alles auf Abstand. Und so wird Tage mit B. zwischen Annäherung und Abstoßung zum poetischen Porträt einer ungewöhnlichen jungen Frau, einer ungewöhnlichen Freundschaft. Dass das richtig gefährlich wird, sei erwähnt. Wie Nicola Huppertz das alles einfängt, ohne zu bewerten, präzise und radikal offen, hinterlässt Spuren. Und am Ende geht es auch darum, dass wir alle irgendwo dazugehören wollen, dass wir in Beziehung sein wollen. Das zeigt dieser Roman, der selber Beziehung in Beziehung treten einfordert und fördert. Es ist ein Sommerroman, der unter die Haut geht und bleibt.
Als zweites mogele ich euch noch einen Comic für die Älteren unter, ab 14 würde ich behaupten, denn das Comicdebüt Drifting von Madita Schwenke halte ich für die perfekte, leicht luftige Sommerlektüre, die euch vorzuenthalten unverantwortlich wäre. Auch Hauptperson Annie setzt alles auf Anfang. Neuer Studiengang, neue Stadt. Sie zieht in eine WG, in der sie sich durchaus wohlfühlt. Sieht sie von der kleinen Irritation ab, dass einer ihrer Mitbewohner, Felix nämlich, die Angewohnheit hat, bei Auseinandersetzungen aus dem Fenster zu steigen und in den Himmel zu entschweben. Ein im Alltag nervtötendes Verhalten, das für allerlei Konflikte sorgt. Annie hingegen scheint mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen. Doch vielleicht ist gerade sie es, die zu Felix durchdringen kann. Drifting ist ein vergleichsweise kurzer Comic, doch auf den nur 64 Seiten gelingt es Schwenke, ihre Story zielstrebig und gleichsam geradezu poetisch verdichtet zu erzählen und ästhetisch erfahrbar zu machen. Mit ihrem minimalistischen und doch pointierten Strich fängt sie die kleinen Momente zwischen ihren Figuren ebenso präzise ein, wie die sommerliche Weite über der Großstadt und das Licht, das in die Räume der kleinen Wohnung fällt. Und das mit nur zwei Farben, schwarz und himmelblau nämlich. Das macht Drifting für mich fast schon zu einem kleinen Comic-Gedicht. Was übrigens mein höchstes Lob ist. Und wer hätte sich nicht schon mal ausgeklingt, aus welchem Grund auch immer? Die clevere Metapher, die in der Drifting-Welt als zwar seltene, aber durchaus nicht ungewöhnliche Eigenschaft als normal magische Realität hingenommen wird, lässt dabei ebenso viele Deutungen zu, wie ich diesem Comic LeserInnen wünsche. Erschienen ist Drifting dieses Jahr im Reproduktverlag und mit seinen 200 Gramm leicht genug fürs Handgepäck, was aber nicht heißt, dass die Gedanken, die diese Geschichte anregt, schnell verfliegen würden. Auch wenn ich natürlich empfehle, fürs Fliegen diesmal kein Flugzeug zu benutzen, denn damit wären wir schon wieder bei alles auf Anfang. Also viel Spaß beim emissionsarmen Abdriften.
Der Bücherkoffer ist fast fertig gepackt. Was viele der Geschichten verbindet, die Figuren haben Missionen. Juno will das Strandhotel retten, Wanda will ein Geheimnis lüften, Friedwart und Rosa wollen einen alten Fall lösen und auch die 17-jährige Eni, Hauptfigur aus dem neuen Jugendroman von Phyllis Penskofer, hat eine Mission. Eni heißt eigentlich Clementine, so will sie aber auf gar keinen Fall genannt werden, darum eben Eni, die letzten drei Buchstaben von vorne nach hinten gelesen, so eine ist Eni. Klar in den Ansagen, mutig in Problemlösungen, eine, die weiß, was richtig und was falsch ist, eine Kämpferin mit Herz für eine bessere Zukunft, eine gerechtere Welt. Das führt mitten ins Herz von Roadtrip mit Elefanten. Der Roman ist bei Rotfuchs erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Und er gehört schon allein deswegen unbedingt in diese Freigeistern-Sommeredition hitzefrei, weil eben im Zentrum eine Reise steht, abgefahren und wegweisend. Denn Eni weiß ja so genau, was richtig und was falsch ist. Falsch ist es, Fleisch zu essen, Elefanten einzusperren, mit dem Flugzeug durch die Weltgeschichte zu fliegen, so wie ihr Freund Luke es gerade mit seiner neuen Flamme macht. Falsch ist es sowieso und erst recht, sich Grabkunst unter den Nagel zu reißen und ins eigene Wohnzimmer zu stellen, so wie Lukes Onkel das gemacht hat. Das ist nicht nur kulturelle Aneignung im sehr konkreten Sinne des Wortes, das ist Diebstahl. Also beschließt Eni, die Statue zurückzuklauen und dahin zurückzubringen, wo sie hingehört, in ein altes Etruskergrab, irgendwo in Italien. Sie trampt also los, landet im Taxi von Boomer Helmut, der eine alte Dame ebenfalls in den Süden kutschiert. Die 96-jährige Wilhelmine hat einen letzten Wunsch. Sie will noch einmal den Sonnenuntergang von Capri erleben. Das passt zur Schmusemusik, mit der Helmut das Auto beschallt. Ansonsten ist da wenig mit Schmusen. Wilhelmine ist eine ziemliche Kratzbürste. Und wer sind nun die Elefanten? Ist das etwa eine Spielung auf Wilhelmines Alter? Oder sind es die Elefanten, die im Raum stehen, im Taxi sitzen, überall da sind, wo man sie tunlichst wegdenkt? Ist es das, worüber man nicht spricht, was aber lebensbestimmend ist? Es ist alles zusammen und macht aus der Reise in den Süden eine Reise in die Vergangenheit, genauer in die NS-Vergangenheit. Und wer könnte ein solches Unterfangen besser bewältigen als Phyllis Penskofer? Es geht um Bewältigung, um kollektive und persönliche Schuld und Verantwortung, um Versöhnung auch mit sich selbst. Es geht um richtig und falsch und vor allem um all die Nuancen dazwischen. Es wird gelacht und geweint, es wird nachgedacht und umgedacht. Es ist ein kühnes Verweben von riesigen Themen, von Nazi-Diktatur, Kolonialismus, Klimakrise, von Verdrängtem und Unausgesprochenen, das Phyllis Penskofer da hinlegt und das geht auf. Aus den eigenwilligen Figuren, dem erzählerischen Mut, dem Witz und dem Tiefgang, den Irrungen und Wirrungen und unvergesslichen Begegnungen zwischen Menschen wird ein großes Ganzes und ein ganz großes Sommer-Lesevergnügen. Das war's für heute. Das war die 129. Freigeistern-Folge. Das war Hitzefrei, die Freigeistern-Sommer-Edition. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir verabschieden uns mit Hitzefrei in die Sommerpause. Den August nimmt Freigeistern sich frei. Und so hören wir uns im September wieder, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin und überhaupt genießt die Sommerpause mit Wind und Wetter in den Bergen, an den Seen, an den Schären, am Meer oder wo auch immer ihr hinreist und erholt euch bitte bestens. Besonders bieten sich dafür, ob begleitend oder ausschließlich, Reisen auf dem Papier an. Darum packt die Sommerbücher ein und lasst es euch gut gehen. Tschüss!